was für ein cooler Song. Voller Stärke und Inhalt. Und mich dürft's. Wir haben heute ein bisschen eine paulinische Überlastung. Sind so richtig paulinische Texte, die wir gesungen haben. So gut. Wir werden heute, wenn du deine Bibel aufmachen willst, in Philippa, bist du richtig gut angelegt. In Philippa Kapitel 3. Gott will seine Geschichte mit uns schreiben. Letzten Sonntag war das nicht cool gewesen, die nicht nur hübschen Menschen zu sehen, sondern auch den Inhalt zu spüren und die glasklare Herzenssprache und die glasklare Message. So cool. Gott will seine Geschichte machen mit uns. Ich habe so ein Bild gefunden, wo etwas ausdrückt von dem, was wir manchmal so planen, was wir so denken. Und dann eben Gott kommt und sagt, das ist nicht die Idee. Das ist nicht die Idee. So fängt Gott an streichen oder wir streichen den und sagen, okay, wir machen Plan B. Letztens ist einer gekommen und hat gesagt, jetzt mache ich Plan B. Und manchmal ist es halt so im Leben, dass man auch da, was man dann so entwickelt und auch manchmal sogar aus gutem Empfinden heraus entwickelt, Plan B auch nicht wirklich das, was Gott will. Und es ist lustig, Plan C deutet ja auf Christus hin, gell? C wie Christus, macht Sinn. Haben das noch ganz interessant gefunden. Gott macht seine Geschichte mit uns, aber es braucht auch uns dabei. Wir sind seine Mitarbeiter oder wir sind sein Gegenüber. Gott kommt nicht einfach und macht seine Geschichte so, sondern er ist immer abhängig von dir. Er ist immer ein Stück weit auf das, was du reagierst und wie du dann entscheidest. Mithängig. Er limitiert sich auch mit seinem Weg mit uns immer auch auf unsere Reaktion. Etwas, was mir immer wieder auffällt. Und das ist gut, wenn wir das Wort Gottes kennen und das Wort von Gott lesen. Auch gerade im Alten Testament gibt uns die Bibel immer wieder gute Grundlagen von Prinzipien, wo der Heilige Geist in uns immer wieder so transformiert in unser Leben hier. Etwas, wo, wenn ich lese vom Volk Israel, wo man dann einmal so das halsstarrische Volk liest und so, oder das Volk, wo einfach nicht will verstehen, wie Gott Geschichte schreiben möchte. So hat Gott gesagt, ich möchte euch ein König sein. Ich möchte eigentlich nicht, dass ihr einen König wählt, einen König habt. Ich möchte euch ein König sein. Und das Volk sagt dann immer so, nein, wir haben Schiss vor dir, Gott. Wir wollen lieber einen, den man anlangen kann. Das ist viel attraktiver oder es ist viel hilfreicher für uns, dass man etwas greifen kann. Und dann Gott aber sagt, aber hey, wenn ihr einen König habt, der will dann einfach steuern von euch, der will die Arbeit von euren Kindern, er will die schönsten Frauen haben, die haben er dann auch nicht mehr. Und macht ein bisschen ein düsteres Szenario und es ist ja dann meist noch schlimmer gekommen, oder? Und am Schluss kommt Gott und sagt, ey, aber wenn ihr schon so dumm sind, gell, dass er einen irdischen König wollt, dann lasst mich wenigstens den König wählen. Also lasst mich bestimmen, wer das euch ein irdischer König soll sein, obwohl das überhaupt nicht im Plan von Gott war. Und da merken wir schon, ein Plan, wo Gott mit uns hat. Viele Christen denken, es gibt so eben einen Plan, wo Gott hat und den muss man wie finden. Und wenn du den Plan nicht einhaltest, dann bist du neben der Spur und dann gibt es eine Abweichung und noch eine Abweichung und noch eine Abweichung und irgendwann bist du ja wie weit weg und dann musst du wieder wie zurückkehren auf den Originalplan. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube ganz fest, dass Gott seine Geschichte mit uns schreibt, in Abhängigkeit von unserer Entwicklung und von unseren Entscheidungen. Gott ist mit uns. Auch wenn ich einen Fehler mache und falsch entscheide und eine falsche Abzweigung mache, Gott kommt mit uns. Und manchmal, selbst wenn ich ein falsches Auto kaufe, Gott ist mit meinem Auto. Wir sind auch gestern an einer Hochzeit, aber nicht dort, sondern letztens nebenan und gesagt, du, Friedel, ich bin gar nicht so sicher, ob ich die richtige Frau geheiratet habe. Ja, was sagst du da, gell? Wenn dann der Herr sagt, ist die falsch gewesen, dumm gegangen. Und ich in voller Überzeugung ihm sage, ja und? Wo ist das Problem? Gott macht seine Geschichte mit uns, egal wo du bist. Ob du im Gefängnis bist, wo du mit Sicherheit nicht hingehörst. Selbst wenn du in Krankheit geratest und durch einen Unfall dein ganzes Leben in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja und? Gott schreibt seine Geschichte in unserem Leben gegen alle Widerwärtigkeiten und gegen alle Umstände. So, das war die Einleitung. Philippa, ich bin so fasziniert von dem Wort von Gott, von diesem längeren Abschnitt, wo einfach so inhaltsstark ist. Und der Heilige Geist möge es gelingen, dass er ständig zu uns redet, während wir sein Wort hören und darüber nachsinnen. Ich wurde, sagt Paulus, wie das Gesetz des Mose es vorschreibt, 8 Tage nach der Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin. Ich bin ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Bingo, check! Was für eine geniale Ausgangslage. Hey, da ist noch nichts von Plan B oder C oder so. Da ist einfach Plan A. Und schau, was Paulus sagt. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Er war sich also nicht schade, auch zu der Gerechtigkeit und zu der Heiligkeit und dem von Gott gegebenen Gesetz, wo ja nicht von Menschen gemacht ist, von Gott gegeben, alles richtig gemacht. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, da ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Wie ist da möglich, tadellos zu sein und gleich völlig daneben? Das Evangelium in Christus Jesus ist so einzigartig und andersartig, denn es hilft oder es verhilft am denkenden, auch Gott hingewendeten Mensch in seinem Leben Pläne zu setzen, Pläne umzusetzen, wo es nicht nur um Herkunft und um richtig und um falsch geht, sondern um Geschichte zu schreiben, die durchs Herz durch den Mensch durch sichtbar wird. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Freunde, ich glaube ganz fest daran, dass Menschen wiedergeboren können sie in Jesus und per se alles richtig machen, indem dass sie das Kreuz ehren, indem dass sie das Abendmahl nehmen, indem dass sie Bibel lesen, indem dass sie rein sachlich alles richtig machen. Mit einem Wert, wo wir gesagt haben, als Kirche, wir wollen den hochhalten, das ist nicht die Authentizität, das Authentischsein. Wo es in erster Linie nicht darum geht, gut zu sein oder perfekt zu sein, sondern ehrlich und echt zu sein, transparent zu sein. Und nochmal, sicher nicht gegenüber dem Teufel und sich da noch in Diskussionen einlassen und auf irgendwelche Auseinandersetzungen, sondern immer in Bezug auf Gott, in Bezug auf Brüder und Schwestern. Es hat eine Transformation stattgefunden beim Paulus. Zwar alles richtig gehabt, alles richtig gemacht und doch falsch. Was braucht es denn, dass Gott seine Geschichte mit uns kann schreiben, dass wir können, sagen wir, erfolgreich sein im Sinne Christi? Hören wir weiter. Mehr noch. Jesus Christus, und jetzt kommt auch ein Wort, meinem Herrn, wo ich immer wieder denke, liebe Freunde von der aufgeklärten Gesellschaft, wir sind geboren und geschaffen und haben den Jesus bekommen, der nicht einfach nur mit einem Geschenkpäckchen an Weihnachten kommt, wo wir jedes Mal so ein bisschen auspacken und ein bisschen schön sein können, sondern wir haben einen Vorausgänger zum Tod ins ewige Leben und er ist Herr. Er ist über allem Leben. Und wir, als seine Kinder und als seine Jünger, wir haben natürlich einen Papa im Himmel, klar. Aber wir haben auch einen Herr, bedingt, der sagt, welche Pläne, welche Marschroute relevant ist, welche Themen, welche Entscheidungen. Und ja, wir können es so halten wie einer, der gekommen ist und sagt, hey Friedel, bitte bett für mich, ich habe eine Entscheidung zu treffen. Dann denke ich zuerst so, wieso muss ich beten, wenn du entscheidest? In Bezug auf Fürbitte finde ich, manchmal müssen wir auch mal gewisse Fragen rückstellen, indem dass man Verantwortung abgibt. Bett für mich. Bett doch du. Ich habe eine Entscheidung zu treffen. Bett für mich. Soll ich so? Soll ich so? Soll ich so? Ich bin ganz unsicher. Nicht immer gute Ratschläge, aber manchmal, glaube ich, treffe ich nicht schlecht. Und ich sage, du, jetzt einmal ernsthaft, wenn du so überlegst, weißt du, mit dem von Gott gegebenen Ratio, was würdest du jetzt da entscheiden? Ja, klar, ich würde auch machen, aber ich weiß nicht, was Gott will. Dann sage ich, ja, wenn du fragst und wenn du bettest und Du kommst keinen Impuls über und du hast nicht eine Klarheit. Hey, du musst nicht ins Nirvana hineingehen. Dann nimm deinen von Gott gegebenen Verstand. Der ist im Fall auch von Gott geschenkt. Darfst du ihn auch brauchen? Ist erst noch gratis. Manchmal gehen wir ganz komische ideologische Wege, wo wir denken, geistlich ist, wenn alles direkt vom Himmel durch den Erzengel Gabriel serviert mit einem Düsenjet vom Himmel kommt. Natürlich, das fände ich auch manchmal schön. Manchmal hocke ich im Büro oben und denke, Herr, bin da, bist auch, redest auch mit mir. Und manchmal kommt Gott und sagt, bist ja da, aber mach doch. Die Kooperation zwischen dem, dass Gott sagt, ich bin mit dir, ich bin in dir, lauf, entscheid. Mehr noch Jesus Christus, meinem Herrn, seine Herrschaft in meinem Leben hat sowohl mit den von Gott gegebenen Gaben in der Natürlichkeit wie von der inspirativen, charismatischen Wahrheit zu tun. Beides geführt, beides geeint in dieser Stärke und Kraft. Paulus ist sehr, sehr oft, verstehst du, natürlich der Philippus, ich habe letzte, wo ich das gesehen in der Kirche, gell? Haben wir mit jemandem geredet und der haben mir beide so erzählt von dem Philippus, der einfach von Gott genommen ist und Philippus ehrmäßig wusch, an einen anderen Ort transformiert worden ist. Das hat denn der gar nicht so recht gewusst. Da haben wir ihm dann geholfen. Aber nur, weil das einmal passiert ist, bedeutet das nicht, dass er nächstes Mal wiederkommt, der Heilige Geist, und nimmt einfach von A nach B. Das ist die geistliche Version. Hey, dem bist du im Fall mit Gott zusammen. Weißt du, wie oft ist der Paulus geklatscht? Weißt du, wie viele Kilometer? Ich habe bei mir oben im Archiv gibt's einen grossen Plan, da schaue ich immer wieder mal an, wo der gelaufen ist. Unfassbar. Hey, der ist wahrscheinlich mega sportlich gewesen. Wahrscheinlich hat der Muskeln gehabt, ich weiss nicht, da kommen die nicht zu Gang. Aber aber ich wollte jetzt warten, bis Gott mich da von da nach da anführt. Weißt du, das wäre schön. Dann denke ich, ja, natürlich wäre es schön. Aber kannst auch laufen. Und da ist die Kooperation zwischen Natürlichkeit und Übernatürlichkeit, zwischen der Führung, die vom Himmel kommt, und zwischen dem, wo Gott sagt, hey, mach einfach. Go! Du hast meinen Sinn, du hast meinen Geist, du hast einen Auftrag. Mach etwas! Reinhard Bonnke hat uns angeschrauen und gesagt, die Zeit, um zu ruhen, ist vorbei! Geht! Dann sagen alle, ja, wohin denn? Egal! Geht! Bringt das Evangelium! Ja, wem denn? Alle Menschen! Und da wirst du angeschrauben, weißt du? Er ist Herr. Zu kennen ist etwas so Unüberbietbares, Großes. Und da merken wir etwas von dem Geheimnis von Geschichtsschreibung. Nämlich das Ergriffensein ab Gott und seinem Wesen. Wo du nicht mehr anders kannst, als staunend mit offenem Maul da sein und sagen, wow. Dass ich wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Das ist die authentische, klare Haltung von einem Paulus. Eine Erkenntnis, die ich uns wünsche, die in uns Niederschlag findet. Zu schauen an die eigene Machbarkeit, Herkunft, Wohlstand, was immer. Und du sagst, das ist schon gut, das ist schon richtig, das ist eine gute Grundbasis. Aber ehrlich, wenn ich dich, Christus, anschaue, wer du bist, was du gemacht hast, und wir werden das Abendmahl feiern und ich werde dich herausfordern, zu sagen, nimm das intus, nimm das in dich, nimm das physisch durch Brot und durch Traubensaft, nimm das auf in deinen Körper. Nimm das auf in deine Seele, nimm das auf. Die Grossartigkeit von Gott. Ein Mysterium, wo da ist, wo du einfach nur noch kannst, durch Erkenntnis und durch Überführung vom Heiligen Geist kannst sagen, wow, Herr. Das ist dann, wenn Worship ist und du nicht einfach nur Text singst. Du kannst alles richtig singen. Verstehst du? Ich singe nicht richtig. Das merken die meisten, wo um mich herum sind. Und die Irritation der Worshipper ist gegeben. Weil ich will irgendwie anders singen. Und die Irritation ist gross. Aber es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern es geht darum, zu verstehen. Es geht darum, hinter den Zeilen zu sehen. Und der Song, der hat mich getatscht, weißt du? Der letzte, der Text hat mich einfach schon im Lesen hat er mich einfach mitgenommen. Wow! Das ist die unüberbietbare Größe, wenn der Heilige Geist wie einen Pinsel in der Hand hat und dir Gott, Jesus, vor Augen malt. So dass du merkst, da ist relevant. Da ist wichtig. Wenn morgen der Chef brüllt, der Abend kommt, das ist auch ein bisschen wichtig. Aber nicht relevant für dein Leben. Für dein Leben ist relevant, was in deinem Herzen und in deinem Geist geschieht. Und Paulus sagt, wenn ich den Gewinn habe, dann ist alles andere unwichtig. Und du merkst es an der Priorisierung. Im Leben fängt der Heilige Geist an, scheiden zwischen wichtig und unwichtig. Und manchmal staune ich, was in unserem Leben mir als wichtig erachtet, und das, was manchmal wichtig ist für Menschen, auch Kinder von Gott, so als beiläufig angeschaut wird. Paulus sagt später einmal, hey, haltet euch an mich. Schaut mich an und nehmt mich als Vorbild. Und Freunde, ich habe einen Entschluss gefasst, mit 14 habe ich gesagt, genau das mache ich. Ich schaue in meinem Leben auf Männer und auf Frauen, die on fire sind. Die, die ich spüre, die sind inspiriert von Gott und haben einen Teil zu sagen für mich und ich nehme das. Und ich schaue auf sie und ich sage mir, Importation heisst, sie sind meine Vorbilder. Ich habe einen Älteste bei uns in Liefelde, der Köbi, ein Bauer, ein fantastischer Mann. Ich denke, er lebt noch. Ich hoffe es, also wie auch immer. Und an ihn habe ich mich gehalten und habe unglaublich viel gelernt. An seinem Verhalten, an seiner Denke, an seiner Priorisierung, wie er sein Leben als Bauer ausgerichtet hat, stark. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt.
Ich glaube, dass der Heilige Geist mit uns reden will. Geschichte schreiben bedeutet priorisieren.
Ganz ehrlich gesagt, mit dieser Covid-Geschichte und dass manche, Gott sei Dank unter uns wenige, einfach wegen Covid sagen, heute ist Kirche nicht mehr meins, ist für mich schlecht nachvollziehbar. Nicht weil es mich persönlich betrifft. Ganz ehrlich gesagt, bevor ich da Pastor geworden bin, habe ich Gott gesagt, Erfolg ist mir nicht wichtig.
Jetzt kannst du sagen, ja, darum hast du auch nur so ein bisschen 100 oder 150 pro Kirche. Yonki Joe hat mehr gehabt.
Ich bin tief überzeugt, dass es nicht darum geht, irgendeinen Erfolg vorzuweisen. Oder in irgendeiner Form und Art, ob du Geschäftsmann bist, ob du, wenn du in deinem Geschäft bist. Ich glaube ganz fest, Plan C ist, dass du für deinen Chef ein Segen bist. Indem dass du leidenschaftlich schaffst, aber nicht fürs Geld und nicht für den Chef, sondern für deinen Heiland. Der, der dir Inspiration gibt, der dir Kreativität gibt, der dir Verstand gegeben hat, wo du Dinge kannst ordnen und kannst managen. Dieses Profil, das du hast, ist so einzigartig. Das gibt es kein zweites Mal. Und das wird in dieser Welt gebraucht und hat seinen Platz. Dann sagst du, ja genau, ich bete darum, welche Firma ist die richtige? Du, egal. Und ja, klar, logisch, dürfen wir beten und sagen, Herr, zeig mir. Und ja, klar, Gott redet und sagt, hey, come on. Bei mir war es die Firma FEMA AG in Wiel, geh dorthin, dort ist gut. Ja, dann latscht man dorthin. Morgen um 7 Uhr. Jahr rein, Jahr raus. Natürlich gibt es die Momente, wo man bitten kann und Gott einem es zeigt. Aber ganz ehrlich gesagt, auf der anderen Seite vom Restaurant Schwanen, wo gerade vor uns war, hat es noch mal eine Firma gehabt, die hat Larac geheissen. Wenn ich dort gewesen wäre, verstehst du, der Heiland wäre gleich mit mir gewesen. Und die Art und Weise, wie ich arbeite, ist viel entscheidender, als wo ich arbeite. Wo Mitarbeiter mir gesagt haben, du Friedel, du machst es einfach anders. Dann ist es nicht darum gegangen, dass ich den Prozess vom Arbeiten anders gemacht habe, sondern sie haben gemeint, ich gehe anders an die Sache. Und zwar nicht fachlich, sondern mit Geist. Und mit Leidenschaft. Und wenn etwas kaputt gegangen ist, über 20'000 Franken, das Teil von der Maschine durch die Werkstatt geflogen ist, und es mir halb schlecht geworden ist, und ich so zum Chef gegangen bin und gesagt, tut mir leid. Verstehst du? Den schwingt mein Christsein mit, in dem tut mir leid. Da hat mein Chef gewusst, da meint er ernst. Und sagt sich nicht, ja, der Chef ist sowieso ein. Spielt keine Rolle. Nein, es hat mir tief leid tun. Der Unterschied ist der Prozess, den Gott in uns drin macht. Nicht so sehr, was ich mache, sondern wie ich es mache. Und das, was uns oft so gewinnverdächtig vorkommen ist, wo so eine Anerkennung hat, ein Momentum von Anerkennung. Ich will nie vergessen, mein Mitstift hat immer mehr Anerkennung bekommen als ich. Und genau das sind die Momente, wo dann der Herr anklopft und sagt, wie wichtig ist dir das? Da denke ich so, es wäre schon auch schön, ein bisschen mehr.
Und wo wir dann auf die Bibelschule gegangen sind und ich mitbekommen habe, dass fast alle Mitarbeiter mehr Lohn hatten als ich und ich mich ein bisschen von gefühlt habe. Dann ist wichtig, was ist drin. Ich habe nicht geschafft fürs Geld. Ich habe geschafft, weil Gott mir Fähigkeiten gegeben hat. Und weil ich die auch wollte, ein Teil sein von auch dieser Firma, die ich dienen darf. Das ist eine Grundhaltung. Was mir früher ein Gewinn zu scheinen schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet. Oder was Menschen so als wichtig anschauen. Oder was auch Fromme manchmal, oder manchmal auch eine Kirche so als wichtig anschaut, im per se. Und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Bäm! Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Das ist die Leidenschaft von Gott schafft deine Geschichte mit mir. Mehr von dir, Jesus. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Die Haltung, ich halte nicht an meinem eigenen fest, ich verschenke mich. Der Plan C bedeutet, nicht horten, nicht für sich schauen. Mach mal, gerade bei jungen Menschen auch immer wieder, staune ich, wie egoistisch und ich-zentriert Menschen können sein. Es geht darum, dass du für andere gesetzt bist und nicht andere für dich. Merkst du den Unterschied? Das eine ist eine Nehmerkultur und das andere ist eine Geberkultur. Und ich habe gesagt, lieber Herr, ich gebe. Und wenn ich nichts bekomme, es ist voll gut. Es ist in Ordnung. Ich schenke, ich verschenke mich, meine Zeit, meine Leidenschaft, was immer. Was ich habe, gebe ich. Christus hat ein Leben gelebt, wo der Paulus völlig eingenommen hat. Und er sagt, es ist also nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Stimmt's? Bei dir? Auch so, gell? Ja, bei dir einen sind schon am Ziel, merke ich. Aber ich setze alles daran. Und weißt du, dieses alles ist so begeistert, ist so voll. Yeah! Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und jetzt achtet die Reihenfolge. Zuerst lässt du zu, suchst du, willst du, dass Jesus dich im Besitz nehmen kann. Er ist Herr. Und du unterstellst dich ihm. Er nimmt dich in den Griff. Wir nennen das auch Jüngerschaft und Nachfolge. Er prägt dich. Er formt dich. Er will dich. Er liebt dich. flüssige Liebe ausgossen über dir.
Erst danach, das ist ja gerade beim Bachen, glaube ich, auch, irgendwie hast du eine Reihenfolge. Du kannst ja nicht zuerst den Bach offen einstellen und nachher ein Zeug machen. Irgendwie, das funktioniert nicht. Was habe ich für ein Zeichen erzählt? Ja, vorheizen, bleiben. Da merkt man wieder, dass ich schon lange keine Rüebli-Torte mehr gemacht habe. Vorheizen ist wichtig. Hat Gott auch gemacht. Im Alten Testament hat er vorgeheizt. Und im Neuen Testament hat er richtig gebacken. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Come on. Brauchst du eine Methodik, wie du leidenschaftlich kannst, sie für Jesus begeistern kannst, sie, wie Gott kann Geschichte schreiben mit dir? Lass hinter dir. Grübelphase über Irritationen in deinem Leben, lass sie hinter dir. Lass sie hinter dir, nicht indem das einfach nur Schwamm drüber, sondern indem, dass du dich füllen lässt von Gott. Was gefüllt wird, geht das andere weg. Wenn du dich nicht mit Neuem sättigst, mit Neuem füllst, mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit füllst, ja, bleibt die Lüge immer da. Und auch wenn du sagst, ich will vorangehen, aber du, da kommt nichts Neues von Gott drin, bleibt immer das Alte da. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Nach der Entscheidung, nur noch du, Jesus, nur noch du. Nur noch du, Heiliger Geist, darfst den Plan C machen mit mir. Nur du. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an den himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Mit dem schließe ich. Das ist ein Bild, ein Aquarell vom Bruder Gabriel. Er war ein Franziskanermönch. Und der Franziskus hat 3 Punkte mitgegeben. Wo relevant ist. Hört, ihr Söhne des Herrn und meine Brüder, und vernehmt mit euren Ohren meine Worte. Das sagt Gott in seinem Wort. Und er sagt nun, los mit den lieblichen Ohren aufs Wort von Gott gerichtet. Lass die Sinneswahrnehmung von deinem Verstand klar und scharf sein, los auf Gottes Wort mit verständlichem Überlegungen. Ein verstandesmäßiges Erfassen. Was sagst du mir? Was willst du von mir? Dann sagt er zweitens, neigt das Ohr eures Herzens und gehorcht der Stimme des Sohnes Gottes. Jetzt ermutigt der Bruder Franziskus, dass man mit dem Ohr vom Herzen lässt. Also von innen her lässt. Nicht sachlich lässt, sondern persönlich lässt. Was redest du Gott jetzt zu mir? Wir nennen das auch das Rema Gottes, das persönliche Reden, da lasse ich mit dem Ohr, nicht sachlich, nicht analytisch, sondern für mich. Das Ohr des Herzens hört immer die Liebesbotschaft heraus. Das Wort geschieht jetzt an mir und löst seine Resonanz aus. Drittens, bewahre seine Gebote in euren Herzen und erfülle seine Räte in vollkommener Gesinnung. Jetzt gang hin, mach Schritt für Schritt das verstandene, gehörte Wort, das Wort, das dich erfüllt hat, das zu einer Überzeugung geworden ist. Bewahr's, indem dass es in Fleisch und Blut übergeht. Nicht nur ich halte das Wort in der Tiefe meines Herzens, sondern das Wort beginnt zunehmend mich zu halten. Das Wort fängt mich an halten. In diesem dreifachen Hören auf das Wort des Herrn wirkt er schließlich so, dass es den, der das Wort hält, selbst hält. Das Wunder, wo der Paulus in Philippa sagt, ich bin von Gott ergriffen. Und weil ich ergriffen bin, bin ich erfüllt und fähig, den Plan von Gott zu vollführen. Lasst uns aufstehen miteinander. Im Johannesevangelium heißt es, und lasst das Wort jetzt hören, aber auch in dein Herz eindringen. Ich bin das Brot des Lebens. Hörst du? Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren in der Wüste, das Manna gegessen haben, sie sind gestorben. Ihr oder hier aber ist nun das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, der wird nicht sterben. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, da wird er leben, ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben dieser Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschen so nicht esst, und sein Blut nicht trinkt, habt ihr nicht Anteil an dem Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde in ihm an jenem Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Spürst du das Gleiche, wo der Apostel Paulus uns hat wollen vermitteln, kommt da zum Tragen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Jetzt, Freunde, glaub ja nicht, wenn du jetzt das Brot isst, dass du ewig leben wirst. Aber Freunde, glaub daran, dass wenn du das Brot isst, du ewig lebst. Check den Unterschied. Das Ergriffensein von der Ewigkeitswahrhaftigkeit ist relevant und nicht Materie, nicht Substanz. Und wir essen Brot und Traubensaft, klar. Und das geht ab und das geht dort, wo es immer muss hin. Aber wenn du das im Glauben isst, wenn du das sagst, Herr, Plan C ist, du bist für mich gestorben, du lebst in mir. Und wenn ich jetzt das Abendmahl lebe, dann lebst du in mir, dann findet die Transformation des Glaubens statt. Dass wenn du stirbst, du gar nicht stirbst, weil du in Christus ewig lebst, in seinem Reich. Ich lade dich also ein, nicht einfach zum natürlichen Abendmahl, aber ich lade dich ein zum natürlichen Abendmahl. Ich lade dich ein, trink und iss, halt nicht zurück. Du sagst, ich habe noch Sünde in mir, ich habe noch ein bisschen Sünde in mir. Dann sage ich, ja komm, und nimm und iss und lass dir deine Sünde vergehen. Das Abendmahl ist ein Zeichen von Vergebung. Das Abendmahl ist ein Momentum, wo du als Sünder sollst dazukommen. Hallo, nicht als Gerechte, Heilige, du Ergimpfte. Schon alles verstanden. Sondern du kommst als der Bittende und als der Herr, ich brauche Gnade. Komm. Und wenn du isst, dann bitte, bitte, iss nicht nur das Brot und nimm nicht nur das Kelchli, sondern nimm von dem Jesus. Lass dich ergreifen. Lass ihn Herr sein. Lass ihn dich ergreifen. Bam! Wo er dich greifen kann. Weil du sagst, nimm mich. Nimmt er. Und du wirst Anteil haben an ihm, weil du himmlisch bist. C. Plan C. Und lieber Herr, so bitte ich dich, dass du das Brot und den Traubensaft segnest. Wir segnen ihn mit Übernatürlichkeit, weil du lebst. Wir greifen zu, wir nehmen das Natürliche und Übernatürliches. Wird werden, in uns, an uns, nicht nur in der Ewigkeit, schon jetzt. Ich glaube daran, dass wenn du das Übernatürliche packst, wird dein Körper gesunden, dein Geist wird geschärft. So, wenn wir im Worship sind, lade ich dich ein. Komm dazu. Amen. Sag einmal ganz laut Amen.